Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie, Folge 164. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich folge in diesem Podcast ja chronologisch dem Werk und ein wenig auch dem Leben von Agatha Christie. Aktuell sind wir im Jahr 1936, in dem Jahr, in dem Agatha Christies Roman Murder in Mesopotamia erscheint. Wie der Name schon sagt, spielt er im Mittleren Osten und das ist für mich der Anlass für eine Sonderfolge. Denn in diesem Roman ermittelt Hercule Poirot in einem Ausgrabungscamp. Und dieses Camp, inklusive der Personen, die dort antike Artefakte ans Tageslicht bringen, erinnert doch sehr an die Camps, wo Agatha Christies zweiter Ehemann Max Mallowan selbst als leitender Archäologe tätig gewesen ist. Vor allem, zumindest was die Personen betrifft, an das Camp in Ur im Irak, wo Agatha Christie Max Mallowan 1930 kennenlernt. Agatha Christie ist ja allgemein sehr zurückhaltend in der Beschreibung ihrer Settings und, anders als den Personen, hält sie sich dabei sehr eng an das, was sie selbst erlebt hat. Wenn eines ihrer Werke im Ausland spielt, dann in der Regel dort, wo Agatha Christie selbst schon gewesen ist. Das ist schon bei The Man in the Brown Suit so, in dem die Heldin eine Seereise macht, die dir von Agatha Christie wenige Monate zuvor doch sehr ähnelt. Beide, also sowohl Agatha Christie als auch ihre Heldin Anne Bedingfield, werden seekrank und fühlen sich so mies, dass sie den kurzlebigen Entschluss fassen, auf der nächsten Insel zu bleiben und dort als Hausmädchen ihr Geld zu verdienen. Insofern nehme ich mir in dieser Folge vor, zu beschreiben, wie das denn war mit dieser Archäologie, die Agatha Christie so gepackt hat, dass sie ihr einen großen Teil ihres Lebens, vor allem in den 30ern, widmet und die sie so sehr gepackt hat, dass sie mehrmals ja auch als ja, ganz konkretes oder zumindest als indirektes Setting ihrer Romane macht. Dabei muss gleich vorangestellt werden, dass Archäologie damals nicht Archäologie heute ist. Denn Agatha Christie, Max Mallowan und ihre Mitarbeitenden sind in fremden Ländern tätig, als Angehörige einer fremden Großmacht, teilweise einer Besatzungsmacht. Ihre Fundstücke nahmen sie zum Teil mit nach England und Max Mallowan hatte nicht viel Verständnis für den zunehmenden Unwillen der lokalen Autoritäten, die eigene Vergangenheit so im Ausland verschwinden zu sehen, vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Aber natürlich hatte er auch einen Punkt. 50% der Fundstücke gingen an die Museen vor Ort, so war in der Regel die Absprache, bezahlt wurden die Ausgrabungen aber komplett von Max Mallowan, also aus seiner Sicht durchaus verständlich, hatten die lokalen Behörden durchaus etwas von diesem Deal. Es war also nicht eine feindliche Übernahme oder sowas. Aber da waren viele unterschiedliche Emotionen im Spiel, nicht zuletzt der steigende Unwille der Menschen vor Ort, sich von europäischen Mächten irgendetwas sagen zu lassen. Max Mallowan und seine Kollegen gingen außerdem zwar viel planmäßiger und behutsamer vor als frühere Ausgräbergenerationen, doch nach Maßstäben der modernen Archäologie waren sie doch sehr brachial. Etliches ist dadurch vielleicht zerstört worden. Gerade gemessen an den Maßstäben ihrer Zeit hatte Agatha Christie großes Interesse an den Menschen, die dort, wo sie ausgrub, lebten und arbeiteten. Auch an ihrer Kultur vor allem natürlich, an der lange vergangenen Kultur. Ja, und natürlich tat sie das aus einer britischen Warte. Sie konnte sich natürlich nicht freimachen von dem, was sie mitbrachte an ihre eigene Kultur und an ihrer eigenen Herkunft. Aber trotzdem spricht, wenn sie von dieser Zeit schreibt, daraus eine große Liebe zu den Menschen, die für sie arbeiten und mit denen sie einen großen Teil der Zeit verbringt. Sie ist an keiner Stelle die versnobte Lady, ist sich nicht zu schade, sich die Hände und Kleidung dreckig zu machen, und mit am besten dürfte ihr gefallen haben, dass sie im Camp mal nicht die berühmte Schriftstellerin ist. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sie die berühmte Schriftstellerin war, war sie natürlich auch für die Archäologie ein Gewinn. Ihre Biografin Lucy Worsley nennt sie mal an einer Stelle ein Influencer und Fundraiser für Archäologie. Woher wissen wir denn überhaupt etwas über diese Phase im Leben von Agatha Christie? Ihre Werke geben Einblicke in ihre Arbeit dort, gerade im Murder in Mesopotamia, aber das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen und ich werde nachher zumindest noch kurz anreißen, dass sie da die einheimische Kultur und sozusagen die Menschen vor Ort wirklich nur sehr kursorisch und sehr klischeehaft beschreibt. Da komme ich nachher noch zu. Ihre Autobiografie, eher gegen Ende ihres Lebens erschienen, die widmet der Archäologie viele Seiten. Schon viel früher, 1946, erscheint als Überraschungsgeschenk an ihren Mann »Come Tell Me How You Live«. Dieses Buch handelt ausschließlich von ihren Ausgrabungen in den 30ern. Aber, und das ist immer bei Agatha Christie ein großes Aber, ihre autobiografischen Schriften sind als Faktensammlungen nicht verlässlich. Das war nicht der Sinn dieser Schriften. Agatha Christie wirft Jahreszahlen durcheinander und Ausgrabungen zusammen. Es geht ihr um Stimmungen, um Atmosphäre, um den Geist der Zeit. So genau und so präzise sie in ihrer Kriminalliteratur ist, so wenig ist sie das in ihren autobiografischen Schriften. Das war keine Schludrigkeit, das war Programm, denn sie war auf der anderen Seite ja durchaus sehr präzise, nämlich in den Gefühlen, in ihren eigenen Gefühlen, die sie beschreibt, und in den Themen, die sie eben auch immer wieder behandelt dort. Ihre Briefe sind natürlich eine wunderbare Quelle, wenn auch selten datiert. Sie sind nicht öffentlich zugänglich, aber eines der Fundamente der Biografien, etwa von Janet Morgan und Lucy Worsley. Und auf diese Biografien beziehe ich mich vor allem, aber auch auf Internetrecherche und auf einen sehr interessanten Aufsatz im Bloomsbury Handbook of Agatha Christie. Agatha Christies Beziehung zum Orient und vor allem zu dessen Vergangenheit ist die Geschichte einer langsamen Annäherung. Natürlich kannte sie oder meinte zumindest zu kennen den Orient aus einer Reihe von Abenteuerromanen, aber das waren natürlich fiktive Landschaften und Kulturen. Ihre erste wirkliche Annäherung geschah dann 1908, als sie in Kairo in die britische Gesellschaft eingeführt wurde. Diese auf den ersten Blick seltsame Unternehmung entstand daraus, dass einerseits Agatha Christie oder Agatha Miller, wie sie ja damals noch hieß, wie damals üblich als Mitglied der oberen Mittelschicht in die feine Londoner Gesellschaft eingeführt werden sollte. Das geschah üblicherweise im Rahmen eines Debütantenballs und da schloss sich dann eine Reihe anderer Bälle in einer ersten Saison an. Das kennt man ja aus den entsprechenden Filmen und Serien. Allerdings besitzt die Familie durch die unglücklichen Finanztransaktionen des verstorbenen Vaters überhaupt nicht mehr die Mittel dazu, um das Ganze standesgemäß in London stattfinden zu lassen. Und wenn auch Agathas Mutter Clara ein eigenwilliger Charakter mit unkonventionellen Ansichten war, trotzdem ist es für sie undenkbar, Agatha nicht ordentlich in die Gesellschaft einzuführen. Insofern reist Clara mit ihrer Tochter kurz entschlossen für mehrere Monate nach Kairo. In Kairo gibt es durch die vielen Briten, die dort wohnen, stationiert sind oder Handel, Behörden und so weiter, gibt es genug Briten, sodass man sozusagen so eine, ja, wenn man will, so eine Art britische Kolonie hat, in denen dann natürlich auch Bälle und sowas stattfindet und in der man ganz offiziell auch in die Gesellschaft eingeführt werden kann. Natürlich ist das nicht so toll, wie es in London gewesen wäre, aber es ist standesgemäß und es ist anerkannt. Außerdem viel günstiger. Viel günstiger sage ich, aber es ist immer noch teuer genug und die Millers schaffen es gerade so. Sie geben dort mehr aus, als sie eigentlich für das ganze Jahr zur Verfügung haben, in 3 Monaten. Ägypten ist damals zwar formell noch Teil des Osmanischen Reichs, so gibt es dort noch bis 1914 einen osmanischen Vizekönig. Faktisch aber ist es unter britischer Kontrolle und insofern Teil des britischen Weltreichs. Und, das sagte ich ja schon, viele britische Staatsbürger sind dort angesiedelt oder zumindest zeitweise angesiedelt und sie tun somit deutlich geringerem finanziellen Aufwand, als seien sie in London. Die einheimische Bevölkerung spielt dabei natürlich so gut wie keine Rolle, obwohl man sagen muss, das war schon irgendwie auch eine internationale Gesellschaft, also Franzosen und Russen und Menschen aus allen möglichen Teilen der Welt waren da zusammen, aber eben nicht die Einheimischen. Und so erlebt Agatha Anfang 1908 3 rauschende Monate, tanzt, flirtet, über 50 Bälle hat sie besucht, überwindet ein wenig ihre Schüchternheit und genießt das Leben. Sie bekommt sogar einen Heiratsantrag, ohne davon zu wissen, denn ihre Mutter weist den jungen Mann zurück, bevor er überhaupt zu Agatha vordringen kann. Natürlich ist auch ein wenig Sightseeing dabei, das gehört einfach dazu, Pyramiden, Sphinx und so weiter, aber Im Grunde interessiert sie das alles gar nicht. Allerdings entsteht aus all den Erfahrungen ein satirischer Roman über Briten in einem Hotel in Kairo. Snow Upon the Desert. Keine Kriminalgeschichte, sondern nach allem, was ich weiß, viel näher an den Romanen, die sie später als Mary Westmacott veröffentlichen wird. Ein Verleger findet sie dafür nicht und der Orient spielt im Grunde darin auch gar keine Rolle. Dann gibt es zunächst mal keine Berührungspunkte mehr zwischen Agatha Christie und dem Orient bis 1923, zumindest literarisch. Im September erscheint im Magazin The Sketch eine Poirot-Geschichte, The Adventure of the Egyptian Tomb, und zum ersten Mal ermittelt Poirot an einer Ausgrabungsstätte in einem Camp. Kurz zur Geschichte, die ich in Folge 12 näher vorgestellt habe. Ein berühmter Ägyptologe und ein amerikanischer Finanzier sterben kurz hintereinander und es gibt Gerüchte über einen Fluch. Der Sohn des Ägyptologen scheint in Gefahr und so reisen Poirot und Hastings nach Ägypten, schließen sich der Expedition an. Hier ist Agatha Christie ganz am Puls der Zeit. Ende 1922, also im Jahr vor dem Erscheinen dieser Geschichte, wird das Grab von Tutanchamun geöffnet und ungeahnte Reichtümer werden entdeckt. Wenige Monate später, im Frühjahr 1923, gibt es wilde Vermutungen, dass diese Öffnung eines uralten Grabes doch einen Fluch nach sich ziehen muss. Und es gibt die ersten Todesfälle unter den Mitgliedern der Expedition. Nur ein halbes Jahr später erscheint dann Agatha Christies Geschichte. Sie ist in der Tat also sehr schnell. Ob dahinter ein größeres Interesse an Archäologie liegt, ist nicht klar. Irgendwie bezweifle ich es. Es war einfach en vogue im Moment damals durch diese Fundstücke, die dann allmählich in London eintrafen. Das war einfach dran und Agatha Christie hat es halt aufgenommen, so spielerisch, wie sie das immer wieder mal tat. Aber dann, 1928, fährt sie tatsächlich in den Orient. Aber eigentlich ist das gar nicht ihre Absicht zunächst. Es ist eher Zufall. Sie will nach ihrer Scheidung einfach mal weg aus England, zum ersten Mal wirklich alleine reisen. Das beabsichtigte Ziel ist Westindien. Doch kurz vor ihrer Abreise begegnet sie einem Marineoffizier und dessen Frau, die begeistert von ihrem Aufenthalt in Bagdad berichten. Ganz kurz entschlossen tauscht Agatha Christie dann ihr Ticket um und reist in den Orient. Eine Sache von 5 Tagen. Eine abenteuerliche Reise beginnt. Eines ihrer Ziele ist Bagdad, aber sie will auch die uralte Stadt Ur besuchen, die ja nur noch in Spuren vorhanden ist. Eine abenteuerliche und in vieler Hinsicht schicksalhafte Reise. Diese Wochen beschreibt Agatha Christie wunderbar in ihrer Autobiografie. Sie reist tatsächlich ganz alleine und sie will nicht nur Teil des britischen Touristentrosses sein. Also sie will auch in Bagdad nicht dort sein, in der britischen Enklave, wo alle sind und so tun, als wären sie in London. Nein, sie will ja tatsächlich diese Gegend kennenlernen und ein wenig vielleicht auch die Menschen. Sie macht auf der Reise skurrile Bekanntschaften, keineswegs nur englische, und sie setzt dann auch ihren Willen durch, die Ausgrabungsstätte in Ur zu besuchen. Warum jetzt genau? Das weiß ich nicht, weil sie ja tatsächlich bis dahin jetzt nicht so wirklich Interesse an Ausgrabungen hat, aber vielleicht ist es auch so dieser Nimbus dieser Stadt, aus der nach der Bibel der Erzvater Abraham kommt, wo irgendwie die Wiege der Kultur gesehen wird. Und all das hat natürlich so ein besonderes Flair. Und vielleicht ist es das auch, was sie dann wirklich den Entschluss fassen lässt, da will ich unbedingt hin. Sie ist fasziniert von der Detektivarbeit, mit der dort die Vergangenheit rekonstruiert wird. Sie ist fasziniert von der urtümlichen und majestätischen Landschaft und auch von der Kultur des Landes, von der Fremdartigkeit. Und sie lernt das einfache Leben in einem Ausgrabungscamp zu schätzen, fernab von den Verstellungen und der Affektiertheit der britischen Enklave in Bagdad. Da hätte sie ja gleich in London bleiben können. In Ur lernt sie dann den Leiter der Expedition kennen, Leonard Woolley, ebenso wie seine beeindruckende Frau Catherine. Es hilft dort tatsächlich, dass sie eine berühmte Autorin ist, aber sie gewinnt durch ihre unkomplizierte Art auch schnell Sympathien. Sie und Catherine freunden sich an und sie wird eingeladen, wiederzukommen und dann könne sie auch das fehlende Mitglied des Teams kennenlernen, den jungen, talentierten Archäologen Max Mallowan. 2 Jahre später kommt sie tatsächlich wieder, verbringt interessante und glückliche Wochen in Ur und lernt Max kennen. Der nimmt sie auf Catherines Wunsch ein wenig unter seine Fittiche. Zunächst sicher aus Gutmütigkeit, die deutlich ältere, prominente Schriftstellerin aus London, die eben irgendwie bei Laune gehalten werden muss. und auf abenteuerlichen Reisen und dann auf der Rückfahrt nach London merken die beiden, wie sympathisch sie einander sind und irgendwann, dass da mehr ist. Im selben Jahr heiratet Agatha Christie ein zweites Mal, was sie eigentlich gar nicht mehr tun wollte. Sie wollte nicht mehr heiraten und sie wird Agatha Mallowan. Und dieses Mal hat sie einen Ehemann, der nicht nur besser zu ihr passt als Archie, sondern, ja, der nicht Golf spielt, sondern in seiner Freizeit und nicht nur in seiner Freizeit, sondern auch in seiner Arbeitszeit eben einem Beschäftigungsfeld nachgeht, dem sie sich voll und ganz anschließen kann, das sie auch fasziniert. Und so beginnt nicht nur eine tiefe Beziehung zu Max, sondern auch eine zur Archäologie und damit auch zum Orient. Und so ist alles Weitere eigentlich jetzt vorgezeichnet. Agatha will Teil dieses Lebens von Max Mallowan sein. Sie will Teil seines Lebens sein, mit ihm möglichst viel Zeit zu verbringen. Das hieße also, ihn zu seinen Ausgrabungen zu begleiten und zu helfen, wo sie kann, Teil des Teams zu sein. Aber Max hat auch, er ist jetzt 26, er ist verheiratet, das Gefühl, dass er irgendwann seine eigene Expedition leitet, dass er nicht immer in den Diensten anderer Männer graben möchte, die dann natürlich auch die Lorbeeren ernten und berühmt werden, sondern dass er wirklich seine eigenen Wege gehen will. Und zum anderen stört sich Catherine Woolley nun doch daran, dass Max verheiratet ist, dass es nun eine zweite Frau im Ausgrabungsteam gibt. Das ist ja nicht so ganz recht, dass sie dann, so ist zumindest ihre Befürchtung, nicht mehr selbst im Mittelpunkt stehen wird. Und insofern ist es schon so, dass durch die Heirat aus den ein oder anderen Gründen Max Mallowans Zeit bei den Ausgrabungen der Woolleys sich dem Ende nähert. Agatha Christie schätzt Catherine durchaus, aber in Murder in Mesopotamia ist sie das Vorbild für eine der Hauptpersonen, die ebenso energisch wie diktatorisch ist, eine Frau, die vor allem gerne möchte, dass alles sich um sie dreht. In ihrer Autobiografie finden sich wunderbare Schilderungen von Catherine Woolley und man spürt da beides raus. Die Wertschätzung Agatha Christie für diese Frau und auf der anderen Seite auch ihre Genervtheit von ihr. Und so ist die Ausgrabung in Ur 1931 die letzte, bei der Max für die Woolleys graben wird. Agatha Christie reist im Frühjahr 1931 an, verbringt einige Tage im Camp und es klappt dann doch ganz gut mit Catherine und ihr und reist dann mit Max über Persien zurück. Ihre Tage in Isfahan und Shiraz verarbeitet sie in den Geschichten um Parker Pyne. Im gleichen Jahr 1931 reist Agatha Christie für einige Wochen nach Rhodos im Herbst. Urlaub ist das, aber es ist eigentlich ein Arbeitsurlaub, denn sie beginnt dort Lord Edgware Dies. Danach reist sie weiter in den Irak, genauer nach Ninive, in die ehemalige assyrische Hauptstadt, die natürlich nicht mehr existiert. Heute liegt ganz in der Nähe Mosul. Dort arbeitet Max zum letzten Mal für einen anderen Auftraggeber, für Campbell Thompson. Der hat nichts dagegen, dass Agatha Christie kommt, solange sie selbst für ihren Aufenthalt bezahlt und nichts von dem veröffentlicht, was sie dort sieht. Das muss sie auch unterschreiben. Sie ist zwar keine Journalistin, aber man kann ja nie wissen, was solche schreibenden Menschen so tun. Kurz vor Weihnachten reist sie dann zurück nach London, einen Teil der Strecke im Orient-Express. Einige der Mitreisenden und Erlebnisse finden wir leicht verfremdet in Murder at the Orient Express wieder. Also immer wieder saugt Agatha Christie das auf, was sie erlebt, und macht daraus etwas anderes. Sie geht von ganz kurzen Schnipseln ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Wahrnehmung aus, und daraus entsteht dann etwas, was dann völlig anders ist. Aber was die Archäologie betrifft, ist Agatha Christie immer noch so etwas wie eine Touristin, ja, ein Gast. Also zu sagen, sie ist nicht wirklich Teil des Ausgrabungsteams und das wird sich später deutlich ändern, wenn Max Mallowan seine eigenen Ausgrabungen hat und sie ihn begleitet. Das beginnt 1933. Max Mallowan ist nun wirklich entschlossen, seine eigenen Ausgrabungen durchzuführen, und er hat nun eine Frau, die ihm nicht nur bei der Arbeit hilft oder zumindest dazu bereit ist, sondern die auch bereit ist, die Ausgrabung mit zu finanzieren. Ich vermute, sonst wären die Grabungen im Irak in Arpachia niemals zustande gekommen. Arpachia war, das ist ein winziger Hügel, a pimple of a mountain, nennt das Agatha Christie in ihrer Autobiografie. Es ist nur ein ganz kleiner wissenschaftlicher Stab, also eigentlich nur Max Mallowan und ein Architekt John Rose, und dazu kommt dann noch Agatha. Und natürlich zahlreiche einheimische Arbeiter und zum Beispiel ein Koch. Die Mallowans leben in Arpachia durchaus im europäischen Stil, bringen Möbel und Geschirr mit. Aber sie veranstalten auch ein Wettrennen unter den Arbeitern. Erster Preis, eine Kuh mit Kalb. Agatha ist nun für die Dokumentation zuständig und sie hilft mit, die Töpferwaren zusammenzusetzen, die sie dann auch zeichnet. Sie hat extra Zeichenunterricht genommen in London, damit sie diese Zeichnungen maßstabsgetreu tun kann. Das ist ja was anderes als das, was natürlich die Damen der feinen Gesellschaft tun, dass sie zeichnen. Aber da kommt es dann nicht so sehr auf die Maßstäbe an. Aber bei Zeichnungen zur Veröffentlichung in wissenschaftlichen Journalen, da muss schon alles stimmen. Und da hat Agatha Christie durchaus einen heiden Respekt davor und deshalb dieser Zeichenunterricht. Es gibt zunehmend Spannungen mit der irakischen Regierung über die Verteilung der Funde zwischen der irakischen Regierung und der Expedition. Eigentlich ist eine Teilung von 50-50 abgemacht, aber die Iraker wollen mehr, nämlich eigentlich alles. Kurioserweise wurde das Ganze angestoßen vom irakischen Nationalmuseum, das ist noch nicht wirklich kurios, aber der Direktor ist damals ein Deutscher, Dr. Julius Jordan. Und er ist außerdem der Anführer der irakischen Nationalsozialisten. Sowas gab es dort offenbar auch. Die Gespräche mit ihm, dem ersten Nazi, den Agatha Christie näher kennenlernt, die führen dazu, dass Agatha Christies Haltung gegenüber Deutschland kritischer wird. Und vor allem überdenkt sie auch ihren eigenen Gebrauch antisemitischer Stereotypen und hört nahezu damit auf. Also es hat sie entsetzt, dass jemand sozusagen so hasserfüllt über andere Menschen sprechen kann. Sie kann es überhaupt nicht verstehen, es übersteigt ihren Horizont. Na, wie gesagt, also sozusagen, es kommt der Protest dieses Museums und es steht im Raum, dass Max Mallowan gar nichts würde mitnehmen dürfen, was ihn sehr erzürnt, wo er doch Geld, Zeit und wissenschaftliche Expertise in diese Ausgrabung gesteckt hat. Und das kommt dann sogar ins irakische Kabinett. Und das entscheidet in ganz knapper Abstimmung, die ursprüngliche Abmachung beizubehalten. Aber das führt dann dazu, dass Max Mallowan, so wie viele andere Archäologen seiner Zeit, sich anders orientiert und für etliche Jahre keine Ausgrabungen mehr im Irak plant. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wird er wieder zurückkehren. Dass Agatha Christie nun wirklich als Teil eines Ausgrabungsteams in den Mittleren Osten reist, das ist durchaus gut für Schlagzeilungen in englischen Zeitungen. Novelist on Thrilling Trip oder Agatha Christie and a Lost People. Agatha Christie und ein verlorenes Volk. Das soll natürlich Auflage machen, aber etwas Wahres ist schon dran. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Reiz für Agatha Christie an der Archäologie auch darin besteht, verborgene Geheimnisse aufzudecken, dem Leben lange verstorbener Menschen nahe zu kommen, so wie sie das ja in gewisser Weise auch in ihren Kriminalromanen macht. Vielleicht ist es gar kein Zufall, dass sie wenige Jahre später beginnt, Bücher zu schreiben, in denen Cold Cases, also Kriminalfälle der Vergangenheit, im Zentrum stehen und Poirot oder Miss Marple wie Archäologen Spatenstich für Spatenstich die Vergangenheit freilegen. Obwohl die Ausgrabungen im Irak in Archipia mit einem Misston enden, gibt ihnen Agatha Christie in ihren Memoiren viel Raum. Die großen Ausgrabungen in Syrien der nächsten Jahre, die durchaus erfolgreich waren, die den Ruhm von Max Mallowan mit begründet haben, die werden gar nicht oder nur kurz erwähnt, vielleicht auch, weil sie ihnen in dem autobiografischen Werk Come Tell Me How You Live viel Raum gibt. Dieses Buch wird, wie gesagt, als Geschenk für Max Mallowan 1946 veröffentlicht und es ist eine sehr lebendige, wunderbar lesbare Schilderung Agathas Erlebnisse im Irak und in Syrien in den 30ern. Auch, wie gesagt, wenn sie es so mit den Fakten und Zahlen und Jahreszahlen vor allem nicht immer so ganz genau nimmt. Aber dazu komme ich dann, wenn ich das Buch natürlich an geeigneter Stelle auch in einer eigenen Folge vorstelle. 1935 bis 1937 gräbt Max Mallowan in Jagar Bazar, ganz im Norden des heutigen Syrien. Gefördert und auch beaufsichtigt wird das Ganze vom British Museum und der British School of Archaeology of Iraq. Die Hügel, in denen er gräbt bzw. graben lässt, die sind damals noch kaum erschlossen. Er ist sozusagen ein Pionier in dieser Gegend. Die Mallowans bezahlen ihre Kräfte im Landesmaßstab gut und es gibt extra Boni für Funde. Das war nicht nur menschenfreundlich, sondern auch pragmatisch, denn es sollte die Versuchung verringern, Funde einfach mitgehen zu lassen und anderswo zu verkaufen. In Come Tell Me How You Live beschreibt Agatha Christie kurz die Herausforderungen, die sie mit der Anwerbung und Bezahlung von Arbeitern hatten. Alle Arbeiter bekamen das Gleiche, egal welche Erfahrung sie mitbrachten oder welcher Nationalität sie waren. Und es gab etliche Nationalitäten, auch unterschiedliche Kulturen und religiöse Strömungen. Das war manchmal durchaus Konfliktstoff. Aber wie auch immer, alle 10 Tage war Zahltag. Und es ist durchaus ein Problem, dass viele Arbeiter dann verschwinden, weil sie jetzt ja erstmal genug Geld haben. Sie kehren dann zurück, wenn sie wieder Geld brauchen. Das war aus ihrer Sicht völlig nachvollziehbar. Aus Sicht der Ausgrabungsleitenden natürlich schwierig, weil es so gar nicht so einfach war, so ein eingespieltes Team zusammenstellen, wenn man gar nicht wusste, wie lange bleiben die jetzt oder wann kommen sie oder was gehen, wann gehen sie. Agatha Christie schreibt: "The French have their own way of dealing with this habit, which caused them great difficulty when work was in progress on the railway. They used to keep their workmen permanently half pay in area. This ensured their working continuously. The lieutenant advised Max to adopt this system, but on consultation we decided not to do so, since from Max's point of view it seemed basically unfair. The men had earned their money and were entitled to be paid in full. So we had to put up with the continuous going and coming. It makes a lot more work with the paybook, which has continually to be revised and altered." Die Franzosen haben ihre eigene Methode, mit dieser Gewohnheit umzugehen, die ihnen während der Arbeiten an der Eisenbahn große Schwierigkeiten bereitete. Sie zahlten ihren Arbeitern regelmäßig nur die Hälfte ihres Lohns im Nachhinein aus. Und so stellten sie sicher, dass diese kontinuierlich arbeiteten. Der Lieutenant riet Max, dieses System zu übernehmen. Aber nach einer Beratung entschieden wir uns dagegen, da es aus Max' Sicht grundsätzlich unfair erschien. Die Männer hatten ihr Geld verdient und sie hatten Anspruch auf die vollständige Bezahlung. Also mussten wir uns mit dem ständigen Gehen und Kommen abfinden. Das bedeutet viel mehr Arbeit mit dem Lohnbuch, das ständig überarbeitet und geändert werden muss. Ich finde, das ist ein kleines, aber interessantes Beispiel dafür, dass die Mallowans sich auf die örtliche Kultur einlassen und sich von einem grundlegenden Moralkodex leiten lassen, der offenbar beiden Kulturen gemeinsam ist: Fairness. Und es steht nicht die Arbeitsökonomie im Vordergrund, sondern dass Menschen so behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten. Und offenbar haben sie dann damit Erfolg, denn die Leute kommen ja immer wieder. Also, was haben sie dort gefunden? Es gab Tontafeln, die ausgegraben werden, Keilschriftfragmente und vor allem Töpferwerk. Zum Teil 5, 6 Jahrtausende vor Christus alt, durchaus bahnbrechende Funde. Der Background von Murder in Mesopotamia war ein doppelter. Die Ausgrabungsstätte mitsamt des Tatorts, die beruhte auf Jagar Bazar. Aber die beschriebenen Personen haben zum großen Teil ihre Wurzeln in Ur, in Leonard Woolleys Camp. Mittendrin Catherine Woolley. Nebenbei wird auch im benachbarten Tel Abid gegraben, wo reiche Funde einer deutlich jüngeren Besiedlung, naja, immer noch drittes vorchristliches Jahrtausend, gemacht werden. Kleiner Ausblick: 1937 und 1938 ziehen die Mallowans dann ein kleines Stück weiter nach Tel Brak. Hier stand einmal die Stadt Nagar, eine der ältesten Städte der Welt, deren archäologische Spuren zurückgehen bis 6500 vor Christus. Etliche der Romane der nächsten Jahre spielen im Mittleren oder im Nahen Osten und immer wieder mal spielt auch die Archäologie eine Rolle. Am tiefsten und am interessantesten eigentlich ist der Verbindung 1944 im Roman Death Comes at the End, mit dem Agatha Christie das Genre des historischen Kriminalromans erfindet. Der Roman spielt 2000 vor Christus im ägyptischen Theben. Noch kurz zu diesen Romanen und zur Darstellung der, ja, der Kultur des Landes durch Agatha Christie. Es ist eigentlich eines der großen Rätsel im Werk von Agatha Christie, warum sie in all ihren Romanen, die im Orient spielen, auch den Kurzgeschichten, die Einheimischen entweder völlig ignoriert oder sie in zeitgenössischen Stereotypen zeichnet, die oft rassistisch sind. Und warum sie andererseits in ihren autobiografischen Werken so warmherzig und differenziert über die Einheimischen schreibt und in der Realität auch feste und respektvolle Freundschaften mit Menschen vor Ort eingeht. Und auch, warum der Einfluss der Werke Agatha Christies natürlich in arabischen Übersetzungen auf die Entwicklung des modernen arabischen Romans ganz beträchtlich ist, abgesehen davon, dass ihre Werke von allen Gesellschaftsschichten dieser Länder verschlungen wurden. Das Bloomsbury Handbook to Agatha Christie von 2023 enthält einen interessanten Artikel der Literaturwissenschaftlerin Nadia Atia, die die Schilderung der Einheimischen in Christies Werken nicht als Rassismus deutet, so sehr die Bilder rassistisch sind, sondern sie sieht darin eine unterschwellige Darstellung einer Region im Aufruhr und kurz vor der Explosion, also sozusagen durchaus ein kritischer Blick auf dieses britische Empire, was doch wirklich sehr auf tönernen Füßen steht, weil es nicht nur auf militärischer Gewalt beruht, sondern auch auf einer großen Geringschätzung der einheimischen Kultur. Also sie spiegelt sozusagen die Sicht ihrer britischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihren Romanen. Und nebenbei sind die englischen Charaktere vielleicht nicht so plakativ geschildert, aber auch nicht wirklich sympathisch in den meisten Fällen. Und vor allem sind sie in den meisten Fällen völlig blind gegenüber den politischen und sozialen Realitäten dieser Weltregion. Das fand ich einen spannenden Ansatz und deshalb werde ich diesen Aufsatz und das Thema in späteren Folgen sicher noch aufgreifen, ebenso wie die wunderbaren Schilderungen in Come Tell Me How You Live. Für heute ist es aber erstmal genug. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Beim nächsten Mal geht es nun tatsächlich in ein Ausgrabungscamp in Mesopotamien, in dem ein Mord stattfindet und Poirot ermittelt. Bis dahin, alles Gute!